Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin moin.
Kurze Zeit nur nach dem Pokalviertelfinale von Holstein gegen den VfB Stuttgart am Mittwochabend. Am Ende ein 0:3, gefühlt. Eher 0:1. Die zwei Tore in Nachspielzeit werden wir drüber sprechen. Sind am Ende geschenkt, würde ich mal sagen. Es steht das Aus unter dem Strich. Es steht eine gute Pokalleistung, einmal mehr. Und es steht aber, schwebt über allem die Liga mit der Heimniederlage gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende.
Bodenlose Heimniederlage.
Unterirdisch, muss man wirklich mal sagen, in der Form. Nicht nur weil man gegen den Tabellenletzten verloren hat, sondern einfach die Art und Weise und die kommenden Aufgaben lassen einem da ein bisschen Böses schwanen. Ne?
Also. Ja, auf jeden Fall. Wobei du ziehst bestimmt dann im Liga-Alltag jetzt, dass es gegen Mannschaften, die aus dem oberen Tableau kommen oder aus dem oberen Drittel der Tabelle kommen, da spielt, glaube ich, in dieser Liga mittlerweile auch keine Rolle mehr, wenn ich mir Schalke 04 angucke als Top-Team. Die krampfen sich da auch ein zurecht. Also das sind tatsächlich, das ist jetzt kein Trainer- und Spieler-Sprech, aber das sind, ich glaube, durch die Bank 50-50 Spiele, egal ob du gegen den Tabellen, also Fürth war jetzt dann doch ein bisschen schlechter noch als die anderen, umso dramatischer quasi aus Kieler Sicht, dass sie hier gewonnen haben am vergangenen Samstag. Aber danach sind alles 50-50 Spiele.
Das stimmt. Also Fürth war wirklich, wenn wir das mal die Woche jetzt mal chronologisch angehen, sozusagen unsere Podcast-Woche hier, unfassbar einfach diese, weiß ich nicht, also streckenweise Offenbarungseid, ne? Ja. Rückfall in ganz, ganz schlimme Zeiten.
Ja, vorne nichts und hinten individuelle Fehler.
Genau, irgendwie.
Dachte man, dass und das ist ja das fast Paradoxe, bei trotz der, ich will jetzt gar nicht auf die Unzulänglichkeiten der Gäste aus Franken eingehen. Das ist, kann man sich an den Zahlen alles nochmal zu Gemüte führen, wenn man es dann möchte. Oder so 5 Torschüsse insgesamt in 98 Minuten oder sowas. Davon sind 2 Dinger drin. Und das sind auch noch, also das waren 3, die aufs Tor gegangen wären, wenn nicht einer noch geblockt worden wäre, neben den beiden Toren. Und 2 Schüsse gingen meilenweit am Ziel vorbei. Also, und mehr war von Fürth nach vorne absolut nichts. Und hätte man ja denken können, das Abwehrbollwerk und so weiter, ist die Schießbude der Liga. Aber gut, die haben in der Woche zuvor auch in Unterzahl 0:0 gegen Braunschweig über 90 Minuten sich zurechtgezimmert irgendwo. Also nur das war auch kein Abwehrbollwerk, also das kann man jetzt auch nicht sagen, und das macht die Leistung von Holstein, treibt das noch mehr in den Minusbereich, weil das ist, man muss ja mit Superlativen vorsichtig sein, und so habe ich jetzt auch jedes Spiel eigentlich schon, aber vielleicht im Detail auch nicht so erinnern. Ich fand, das war das schlechteste Spiel in der zweiten Liga seit dem Aufstieg 2017. Also sowas Schlechtes habe ich ehrlich gesagt, kann ich mir wirklich überhaupt nicht dran erinnern. Und
ja, das war irgendwie, also das war
den Fürthern die Tore noch zu schenken, wie gesagt, genau, vorne nichts und hinten schenkst du, das ist also wirklich.
Das ist das, ne? Also es ist eine große.
Also das wollte ich sagen, Paradoxe ist ja dabei, wenn jetzt nicht David Setz, der sonst wirklich ja ein Kandidat für Souveränität ist oder sowas, an der Außenlinie den Ball vertändelt, dann macht Humschuh ein völliges weil der eine sich mal aus Versehen von Fürth im Strafraum etwas schneller dreht als normal. Und normal war in diesem Fall eigentlich so Jungsenioren-Style irgendwo. Dann fällt er auch noch drauf rein, lässt das Bein stehen. Ja. Und da war das noch so sinnig, dass ich glaube, Jonas Meffert war es nach dem Spiel, der gesagt hat, also in der Nachspielzeit hat ja Andu Kelati nochmal versucht, im Strafraum ein Solo anzusetzen. Und das war ganz klar, worauf er hinaus wollte, diesen Elfmeter rauszuholen. Und Yannick dem, der Ex-Kieler, setzt zu einer Grätsche an, zieht aber im letzten Moment das Bein weg und lässt ihn dann so alleine hinfallen. Kelati kriegt gelb, vollkommen korrekt wegen Schwalbe. Und Yannick dem kann die Fäuste hochreißen. Das ist dann auch ein Stück weit Erfahrung, Cleverness und allem drum und dran. Nur genau das darf heute in dieser Situation eben halt nicht passieren. Und dann gewinnst du so ein Spiel vielleicht noch, hast dann 3 Punkte mehr auf dem Konto, mit den beiden Punkten aus Bielefeld, die man da hat liegen lassen auf der Alm, auch durch individuelle Aussetzer, dann hast du 5 Punkte mehr, dann reden wir hier über ganz andere Themen irgendwo, ne? Das ist, aber so ist nun mal Ergebnissport, Fußball, und da kannst du nichts mehr gegen machen, so dass es führt.
Ich fand's vor allen Dingen erschreckend, wie lethargisch das Ganze war, ne? Wie energielos, wie, also diese Setzaktion da an der eigenen Torauslinie, fast schon Larifari, ne? Einfach überhaupt nicht da gewesen. Und dann ist es ja auch so, das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist dann, wenn man das festgestellt hat, dass es so ist. Das war furchtbar schlecht, das war unglaublich wenig, das war wirklich, wirklich nix. Und dann ist es aber so, dass keiner weiß, warum eigentlich.
Ja.
Das zieht sich ja durch die gesamte Saison. Ne? Man stellt es fest, dass es so ist, aber es gibt keine Erklärung.
Ja, es sind nur Beschreibungen. Ne?
Genau. Und es gibt deswegen natürlich auch irgendwie keinen Ansatzpunkt, keinen Hebel. Ne? Und das ist, also es fehlen Lösungen an allen Ecken und Enden, natürlich vor allem vorne. Das hat man auch jetzt im Pokal gesehen. Und wir haben es vorher gesagt, das war eigentlich ein Pflichtsieg, das stand da ganz dick drüber, den hat man nicht eingefahren und das ist natürlich furchtbar.
Ja.
So, und jetzt muss man die Punkte woanders holen, du hast gerade angesprochen, man hat ja sogar noch Glück, dass die 4 Punkte nach hinten geblieben sind.
Auf Platz 17, direkter Abstiegsplatz.
Genau.
Und 5 auf den letzten. Ne?
Fürth ist da wieder rangerückt jetzt dadurch, es wird noch enger, ne? Es wird dann dadurch natürlich auch ein bisschen unberechenbarer, weil da einfach mehr Mannschaften sind, die dann Punkte holen, auch weil da viel dann gegeneinander gespielt wird und so weiter. Und das, was mich einfach so wirklich furchtbar enttäuscht hat, ist, wie man sich da präsentiert hat.
Ja.
Keine Energie aufgebracht hat, um da irgendwie auch ein schlechtes Spiel dann noch auf seine Seite zu ziehen. Ne? So.
Ja, dann wird versucht, noch ein bisschen was davon von den Verantwortlichen von Holstein haben. Das hat sie ja geehrt, dass sie das jetzt nicht noch irgendwie schönreden wollten. Oder so. Das wäre ja aber wirklich nicht mehr möglich gewesen. Aber manchmal wundert man sich ja doch, was dann an offizieller Analyse da einem zum Besten vorgesetzt wird irgendwo. In diesem Fall war es halt absolut unmöglich und du hast komplett recht. Diese Art von Beschreibungen sind jetzt einfach sinnlos und helfen einfach nicht weiter. Das sieht ja jeder. Und ist der Kader jetzt falsch zusammengestellt? Ja. Ist zu viel Talent? Kannst du da sagen, wir haben Nationalspieler in ihren Reihen, 4 Stück, 4 A-Nationalspieler, wenn ich das richtig nachgezählt habe, die halt hatten bis gestern Mittag eine Achse mit David Setz, Abwehrchef in der Mitte, Jonas Meffert, zentrales Mittelfeld und Steven Skripski als Routinier der Offensive und Ordner und sowas und peng, bumm. Jetzt wird's richtig brutal und ernst. Steven Skripski fällt wahrscheinlich für mehrere Wochen aus, vielleicht noch länger. Man weiß es, also was heißt mehrere Wochen, kann ja auch bis zum Saisonende sein. Donnerstagmorgen, 8:45 Stand jetzt. Das sind die Adduktoren und der wird heute untersucht und im Laufe des Tages wird man dann wahrscheinlich die genaue Diagnose mitgeteilt bekommen. Auf jeden Fall fällt er mehrere Wochen aus. Das ist in der jetzigen Situation wirklich sowas von brutal und ernüchternd für den Kampf um den Klassenhalt, denn um nichts anderes geht es mehr im Moment.
Ja.
Das ist schon ein heftiger personeller Nackenschlag. Da bleibt wirklich nur zu hoffen, dass, und da stehen die Zeichen dann ein bisschen anders, ein bisschen positiver, dass Alexander Bernhardsson nach seiner Fuß-OP vielleicht doch ein bisschen schneller zurückkommt als befürchtet. Es wurde ja in Aussicht gestellt, dass das bis Ende März dauern könnte, bis er sein Comeback feiert. Nun kann es vielleicht schon Anfang März sein, weil der Genesungsprozess offenkundig dann doch ein bisschen schneller als, wie gesagt, befürchtet, über die Bühne geht. Ja, das ist schon ein Rettungsanker, allein diese Aussicht irgendwo, ne? Ja, weil die Offensive bei allen Bemühungen, die ist im Moment nur sehr bedingt zweitligareif, was jetzt den Torabschluss anbelangt.
Ja.
Tempo, Speed, Wille, also gerade Speed sind sie mit Adrian Kapralik und Aldin Jakupovic, oder was hast du gesagt?
Ja, richtig.
Wie Jakupovic? Ja. Ah ja, gut, dann habe ich das ja richtig ausgesprochen. Ja.
Na, verrückt. Es
ging ja um eine Betonung dabei.
Ja,
ne?
Richtig, genau.
Mhm. Ja. Die haben ja Speed und Phil Harris hat auch in der Endgeschwindigkeit ordentlich Speed. Aber das alleine, dann muss ich in eine Leichterlegesparte gehen irgendwo, ne? Denn letztendlich muss das Runde ins Eckige und das gelingt ihnen halt nicht bis allenfalls zu selten.
Ja, das ist ja auch genau das, was jetzt dann im Pokalspiel am Ende bleibt.
Genau.
Ne? Also das ist, Hoffnungsschimmer gibt es ja.
Ja.
Also das war gestern Abend eine gute Leistung. Man hat Stuttgart echt vor eine Aufgabe gestellt.
Ja.
Muss man auch, finde ich, sagen, die Systemumstellung auf ein 4-4-2 mit dieser
Raute.
Mittelfeldraute, das hat wirklich gut gepasst. Zum Gegner.
Mhm.
Man hat da das Mittelfeld schön kompakt gehalten, ne, mit einer eng stehenden Raute. Da versucht Stuttgart, da aus der gefährlichen Zone wegzuhalten mit den Kombinationen. Gelingt natürlich nicht immer.
Nee, das kann man ja auch
aber
nicht erwarten.
Aber insgesamt war das wirklich gut. Skripski sollte da auf der 10 spielen. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Da ist dann Andu Kelati reingekommen, der seine Sache auch gut gemacht hat. Man muss drüber nachdenken, wie lange der kein Spiel gemacht hat.
Ja, das letzte war am Augenblick, habe ich irgendwo notiert, 22. Februar 25, ne? Also er hatte jetzt 12 Minuten
Kurzeinsatz gehabt.
Und das ist also ein Jahr Verletzungspause, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich 90 Minuten Vollgas gebe.
Ja,
ne? Und Dynamik und Griffigkeit und situatives Erkennen, das wird mit jedem Spiel wahrscheinlich besser, aber in der Tat, er ist ein Stück weit ein Hoffnungsträger.
Ja.
Und muss es auch sein.
Genau, es ist ja auch sonst, das ist ja auch im Moment ein bisschen das Problem. Wir haben es über Jahre ja auch betont, wie stark das Holstein macht, dass die Kaderbreite da ist und nicht nur Breite, sondern dass das auch ein gewisses Niveau hat. Und da haben wir jetzt gerade das Problem, dass es halt nach der Startelf plus 1-2, sag ich mal, total abfällt. Ne? Und gestern war dann Skripski ist ausgefallen, Kelati war platt und dann ist da keiner mehr da, der da diese Position bekleiden kann in vernünftiger Art
Jonas
und Weise.
Jonas Derkelsen war ja auch zu Saisonbeginn einer derjenigen auserkoren, die diese Rolle in etwa hätte ausfüllen können. Aber auch gestern nach seiner Einwechslung wieder super Move, klasse Antritt, setzt sich gegen 2-3 Stuttgarter durch, als wäre das gar nichts irgendwie, denkst du, wow, und dann kommt ein Fehlpass oder wartet, bis die anderen wieder da sind, die Gegenspieler, dass sie ihn den Ball wieder wegnehmen können. Er schnallt es im Moment einfach nicht.
Ja.
Er schnallt es nicht, worauf es ankommt. Na, und das ist schon arg bedenklich. Jetzt haben natürlich da Jonas Meffert als erfahrener Spieler fand das ja sehr, sehr schade, dass es nicht geklappt hat und sagte dann auch, es lag nicht an den Stuttgartern, dass wir nicht wie 2021 ins Halbfinale eingezogen sind, sondern an uns selbst. Wir hatten es in der Hand, das Halbfinale zu erreichen. Trainer Marcel Rapp sagt, wir haben das Spiel in der Offensive verloren. Das sind ja normalerweise, sag ich mal, wenn in der Liga alles Chico laufen würde, dann wären das ja Sätze, die würden einem ja wie Öl runtergehen.
Ja.
Guck mal, wie wir den. Und Stuttgart ist sicherlich eine der Mannschaften der Stunde in der Bundesliga. und auch im Europapokal auch noch sehr präsent. Also, boah, das ist schon gut, ne? Der Ex-Kieler Sportchef und jetzige Sportvorstand vom VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, stapfte gestern auch wahrlich nicht unzufrieden durch die Katakomben seiner alten Wirkungsstätte und war schon, sah sich bestätigt in seiner Prognose, dass das wohl ein schwerer Gang werden wird für den VfB angesichts auch der äußeren Bedingungen mit dem Ostwind und Kälte und so weiter und so weiter. Aber er glaubt so innerlich, bei allem Mitgefühl für seinen ehemaligen Arbeitgeber, so innerlich musste er sich schon zusammenreißen, dass er nicht im Kreis gelacht hat. Ne? Wieder ein bisschen mehr als 3 Millionen auf dem Speckkonto. Wieder ein Schritt näher am Pokalfinale und den schnellsten Weg, Europa auf jeden Fall zu sichern. Jetzt im Moment steuern sie sogar Champions League Kurs. Also er war schon sehr zufrieden. Ne? Und wenn du gegen so einen Gegner so eine Sätze, wenn du jetzt den Kieler Liga-Situation ausklammerst, hörst wie vom Trainer Rapp und wie gesagt eben zitiert Jonas Meffert als Mittelfeldstratege, wäre normalerweise, würde man sagen, oh ja, okay,
ja.
Okay.
Ja, also das für sich genommen, das war alles in Ordnung, ne? Also es war super anstrengend, das hat man auch Stuttgart angemerkt, also in dieser Kieler Drangphase am Ende, so 80. Minute, wo es dann ja auch die größte Chance gab durch Jakubowicz, da hat man auch gemerkt, dass Stuttgart auch platt war, ne? Das war für die total anstrengend, dieses gesamte Spiel.
Ja, und nervig, ne?
Äußeren Bedingungen, aber auch wie Holstein das gemacht hat,
genau.
Ne? Wie sie es verdichtet haben,
genau.
Wie sie es verteidigt haben und dann ja auch schon in der ersten Halbzeit ihre Chancen hatten, über
klar.
Die Umschaltmomente. Wenn
es ganz doll läuft, dann führt Holstein zur Halbzeit 2-0 und zwar bereits die beiden Tore schon nach 11 Minuten irgendwo.
Ja,
ne?
Genau.
Aber wir wiederholen uns, ne?
Da haben wir wieder Casus Knactus, ne? Ja. Das ist, und vor allem auch, dass in der ersten Halbzeit die Situation, also Kapralik hat da Chabot auch zweimal schön überlaufen mit seiner Geschwindigkeit und den ersten Ball, da kommt Nübel noch irgendwie ran, lenkt den ans Außennetz. Dann gibt's noch eine andere Situation, auch Kelati hat eine Chance in der ersten Halbzeit, wo man, finde ich, gemerkt hat, auch da hat er so eine halbe Schaltsekunde, die
macht das aber mit dem Strafraum dann noch wieder geschickt, lässt tanzt da einen aus, also habe ich auch gedacht, das ist aber jetzt gar nicht so übel, aber wenn ich denn nicht den gepflegten Spannstoß ins lange Eck schießen kann, sondern irgendwie wieder wahrscheinlich künstlerisch besonders wertvoll einen Flatterball ansetzen möchte, der landet dann leider 2 Meter über dem Tor aus 13, 14 Metern. Aber wie gesagt, das größte Ding hatte Jakubowicz dann in 10 Minuten vor Schluss und nach einem Fehler im Stuttgarter Spielaufbau und das musst du nutzen und das musst du nicht nur gegen VfB Stuttgart nutzen, das musst du auch am Sonntag in Hannover nutzen und das musst du gegen Fürth nutzen und das musst du in Darmstadt nutzen und gegen wen auch immer du spielst, du musst so eine Dinger reinhauen.
Und Spiele auf deine Seite zu ziehen, musst du das Ding machen. Das
und da hat es jetzt auch keinen Sinn mehr, irgendwie das alles wegzulächeln, Entwicklung und Leistungsschwankungen und alles nachvollziehbar. Aber nicht nach 20 Spieltagen. Ja. Nicht, wenn ich so dicht so dicht vom Abgrund stehe.
Das
stimmt.
Wobei man da, finde ich, in der Betrachtung Jakubowicz ein bisschen ausnehmen muss als Winterneuzugang, der ja eigentlich auf Perspektive eingekauft worden ist und 19 Jahre alt. Ne? Also, aber trotzdem, es ist so, wenn du Spiele gewinnen willst.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, der ist kein Perspektivspieler mehr jetzt.
Nee, jetzt nicht mehr.
Eingedenk da, dass Steven Skripski, der Kapitän, ausfällt.
Ja.
Jetzt ist jeder gefragt und jeder herzlich eingeladen, Tore zu schießen. David Setz ist ja immerhin noch mit 4 Treffern interner Top-Torjäger, wie gesagt, David Setz, der Abwehrchef, nur mal zur Orientierung, also das macht ja schon deutlich.
Das kannst du eigentlich keinem erklären.
Nein, das kannst du keinem mehr erklären. Und
trotzdem ist es so, finde ich, dass Jakubowicz gefallen hat nach seiner Einwechslung, hat Energie reingebracht, der hatte Bock, ne, der hat da reingeschmissen.
Wie so ein hochtalentierter A-Jugendlicher, ne, dem man eine Chance gibt, in der Ligamannschaft mitzuspielen. Ne?
Ja.
Das gibt's ja ganz häufig, wenn einer richtig gut ist, der kommt jetzt rein und dann wird er mal wieder 3 Spiele nicht berücksichtigt. So baust du ja normalerweise. Ja, ist nicht.
Nee.
Ist jetzt, ne, auch
keine Schonfrist.
Highspeed-Spieler, ne, rein ins kalte Wasser und du kannst dich hier zum Helden machen. Ne?
Ja.
Das ist ja die Kehrseite der Medaille. Öffnest du jetzt mal die so oft zitierte Ketchupflasche und lässt mal raus irgendwo, ne? Dann genießt du ja auf einmal Heldenstatus. das muss sich jeder Angreifer, aber auch jeder andere Spieler natürlich, aber speziell die Angreifer, muss sich immer vor Augen führen, was für Möglichkeiten so eine Situation bietet. Und hoffen wir mal, dass das mit dem Klassenerhalt dann irgendwie funktioniert. Dann, und die sich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel rausziehen, die jungen Störche, dann hast du natürlich für die nächste Saison eine gute Kombo beieinander. Ne? Das muss, aber bis dahin dauert es noch.
Noch einiges an Arbeit. Ne?
Fakt ist, dass die Situation, vor der Holstein jetzt steht, also mit Sicherheit die schwerste Prüfung ist, die der Trainer Marcel Rapp in seiner 4,5-jährigen Amtszeit an der Förde hier durchstehen muss oder bestehen muss. Und es gab ja schon nach dem Fürth-Spiel auch vorher schon in den diversen Foren und in der Öffentlichkeit Kritik, also der Begriff Unantastbarkeit und Marcel Rapp, die Begriffe haben ja schon nicht mehr zusammengepasst. Jetzt gegen im Pokal, unabhängig davon über die Sinnhaftigkeit der Kritik, im Pokal war jetzt die strategische Ausrichtung und auch die Präsentation der Spieler, die offensichtlich da nochmal ernsthaft instruiert worden sind. Dann ist es natürlich auch ein Highlight-Spiel, da ist jeder wahrscheinlich nochmal 10% mehr konzentriert und fokussiert. Aber da gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Auch die personelle Zusammenstellung hat reagiert. Terkel sind draußen gelassen. Niklas Niehoff, der gegen Fürth auch ein Totalausfall war, draußen gelassen. Phil Harris hätte vielleicht auch mal eine Pause vor. Aber ohne Skripski ist eben nichts.
Die Optionen sind begrenzt. Ne?
Deshalb, also da kannst du ihm mal jetzt gar keinen Vorwurf machen. Aber es bleibt dabei. Nur die Tabelle zeigt die Wahrheit. Und es ist die schwerste Prüfung, die er jetzt in seiner Kieler Zeit bestehen muss.
Ja, man muss jetzt irgendwie daran, ne?
Ja.
Spätestens jetzt muss man daran. Man muss jetzt gucken, dass man aus dem Stuttgart-Spiel, auch wenn Pokal anderer Wettbewerb ist, Stuttgart als Bundesligist anders zu bespielen ist, und so haben wir auch schon drüber gesprochen, musst du trotzdem versuchen, da was mitzunehmen. Man kann da was mitnehmen. Also John Tolkien zum Beispiel hat mir auch gut gefallen, ist vorangegangen auch in Sachen Energie und Präsenz, viele Tiefenläufe gemacht, auch spät in der zweiten Halbzeit noch, das war gut.
Zweikampf stark hinten auch in der Luft, bei seiner Körpergröße auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja.
Ne?
Also das war alles okay. Nekic auf der rechten Seite hat mir auch gut gefallen, der war anders angelegt von vornherein, nicht so viel Offensivdrang, was irgendwie klar ist, aus dem Setting heraus.
Außerdem hat er den Traumpass auf Kapal.
Genau.
Acht Minuten. Ne?
Ja. Also, getarnt als Befreiungsschlag.
Ne?
Also das war alles okay. Ne?
Ja.
Timon Weiner hat jetzt für mich keine Argumente geliefert, da eine Torwartdiskussion aufzumachen, ehrlicherweise. Wirkte manchmal ein bisschen indisponiert, vor allen Dingen im Gewühl, so, ne? in den hohen Bällen.
Da habe ich noch eine Szene von Jonas Grumrei, der Nummer 1 im Liga-Alter aus Bielefeld, im Kopf irgendwo auf der Torlinie. Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen gehabt.
Ja.
Also da stand jetzt Timon da nicht im Schatten mit seiner Aktion gestern.
Das auch nicht, ne?
Aber unabhängig jetzt davon, ob der Torwart-Diskussion aus Torwart-Inhaltsgründen sinnvoll ist oder nicht, das kannst du jetzt nicht bringen.
Ja.
Also das wäre ja der letzte Schuss quasi, um irgendwann, wenn es noch dramatischer wird, irgendwie nochmal, was weiß ich, Energien freizusetzen, Reizpunkte zu setzen, dann kannst du das noch zum jetzigen Zeitpunkt, dafür ist es dann noch zu früh, weil wenn das nicht zündet, dann hast du eine Patrone verschossen, die dir wahrscheinlich sportlich betrachtet dann irgendwann durchs eigene Knie geht. Also das geht gar nicht.
So wie die Stollen von Dennis Undorf.
In Timon Weiners Oberschenkel, ja.
Ja, richtig.
Ja, aber er meinte ja, dass wir haben ja hinterher noch mit ihm gesprochen, mit Timon Weiner, er meinte ja auch, dass es, er hatte letzte Woche irgendwo ein Spiel gesehen in der Bundesliga oder weiß der Teufel wo, und da sei solche Aktionen irgendwo abgepfiffen und im Mittelfeld würde das sicherlich auch als Foul abgepfiffen. Das, wenn man sich das dreimal in der Zeitlupe angeguckt hat, das ich würde es nicht mal als grenzwertig bezeichnen, der ist einfach, Undorf ist einfach mit seinem Instinkt einen Tick schneller gewesen, hat alles in Kauf genommen, da jeden und alles zu verletzen, aber das ist in manchen Situationen, lässt sich das nicht vermeiden, und Schiedsrichter hat dann ja auch zu Timon Weiner gesagt, er hat erst den Ball und dann dich getroffen, ja, so ist es, und Also das, es war auch nicht zu erkennen, dass das Undaf jetzt mutwillig eine Verletzung des Torwarts im Kopf, der Ball war frei. Ne? Also
ja, und er spielt den Ball ja auch, also er geht nicht mit offener Sohle in diese, in den.
Ah ja, ein bisschen offen.
Schon, aber er spielt den Ball vorne mit der Spitze und dann ist der Winkel halt so, dass er mit der Sohle dann auf Weiner trifft.
Ja.
Aber das ist in meinen Augen auch völlig in Ordnung.
Ja, ja.
Unglücklich, das ist einfach die eine Szene.
Ja.
Der, man kann eher über den Freistoß sprechen. Vorher.
Das korrekt.
Ne? Also der, wo einige Situationen war, wo man das Gefühl hatte, es wird ein bisschen, wie man so im Amateurfußball sagt, immer nur auf Zuruf gepfiffen.
Ja, der Linesman an der Seite der Haupttribüne, der schien zwischenzeitlich mal ein bisschen eingefroren irgendwo. Ne? Der guckte immer nur.
Aber auch da fehlt mir das von Davison. Ich glaube, das war die Szene. Er hört ja auf zu spielen, weil er merkt selbst, okay, es war wohl ein Foul.
Ja.
Hört auf zu spielen und dann wird nicht gepfiffen und dann fängt er an zu laufen.
Ja, ja.
In dem Moment wird es dann abgepfiffen.
Guckt noch zum Schiedsrichter hin.
Genau. Wenn er vorher einfach weitermacht und da kann er immer noch zurückgepfiffen werden.
So ist
ne?
es.
Und das ist auch so wieder so ein kleiner Anhaltspunkt dafür,
richtig,
dass so ein Deut Konsequenz irgendwie fehlt.
Kannst du dich noch erinnern? Bei dir ist es ja gar nicht so lange her oder vielleicht ist es so, du bist ja noch aktiv im Einsatz oder sowas da. Wer hat, der hat.
Ja.
Das ist beim Training, wenn man Spielchen gemacht hat oder sowas, ne? Einwurf oder Freistoß, wer hat, der hat, ne?
Ja.
Damit wollte der Trainer, der jeweilige, oder wollten die natürlich einem klar machen, mach erst mal, ne?
Ja, genau.
Das, wie du es eben gesagt hast, zurückgepfiffen kannst du immer noch werden irgendwo, ne? Mhm. Aber mach erst mal, ne? Wer hat, der hat. Das zeigt einfach dann auch, boah, hier, lass mich, alle zufrieden. Ich gehe hier auch notfalls durch Wände, ne?
Ja, das war unclever und auch einfach ein Ausdruck, finde ich, davon, dass da ein Deut Konsequenz fehlt, wobei Davison insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, keine Frage.
Ja, also da haben wir schon deutlich auf niedrigerem Niveau gesehen von ihm. Das war konzentriert, war alles in Ordnung. Aber das ist halt so ein bisschen das, was fehlt. Und das, was du dir jetzt irgendwie erarbeiten musst, irgendwie abrufen musst, weil es ist ja da, nehme ich an.
Jeder, ob der 18, 19, 20, 22 ist oder was die älteren Herrschaften im Holstein-Aufgebot sowieso, aber die Garde der jungen Hochbegabten, ne, ist jetzt leider das Ausbildungsjahr vorzeitig beendet. Ne? Jetzt geht es tatsächlich um die Wurst.
Ja.
Und das muss jedem klar sein. Das kann bei dem einen oder anderen nochmal zu einer zusätzlichen Belastung im Kopf werden und dann auch in den Beinen. Pech, ne? Ein anderer kommt damit vielleicht klar, da muss der spielen. Also das, es gibt keinen Entschuldigungsteile mehr oder wie ich gesagt habe, was wir schon eingangs besprochen hatten, Leistungsschwankungen aufgrund der des Entwicklungsprozesses, bla bla bla, interessiert nicht mehr.
Ja.
Geht nur noch um Punkte.
Ja.
Nichts anderes.
Ja.
Und zwar wahrscheinlich bis zum Saisonende.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Also es sei denn, Holstein straft uns Lügen, dann würden wir uns natürlich alle mega freuen.
Nehmen wir auch gerne.
Und die blasen jetzt durch die Liga da durch wie geschnitten Brot. Ne, dann ist auch schön oder noch schöner, das wäre das Schönste. Oder vielleicht würden wir dann sogar jubilieren. Mm. Ne? Oder was weiß ich, für tolle Sachen machen. Jetzt an Strand und keine Ahnung. Also alles das, was jetzt schön ist, Federball spielen, irgend sowas. Ne? Also nee, mal im Ernst, also, würden wir uns natürlich ein Loch im Bauch freuen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben, die Fantasie fehlt.
Ja.
Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders groß. Und deshalb ist jetzt einfach, wie gesagt, man kann Lehrjahre auch verkürzen. Das gibt es.
Ja.
Ne? Ausbildungen kann man verkürzen. Und das
meistens ja aber wegen besonders guter Leistung.
Ja, oder weil vielleicht die Gesellen ausfallen im Handwerksbetrieb oder so und ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der dann in den Gesellenstatus erhoben wird. Also und sowas muss jetzt da auch passieren. Das ist einfach so und das ist das Richtmaß.
Ja, so sieht's aus. Anspruchsvoll wird's definitiv.
Ja.
Wenn wir uns angucken, jetzt kommendes Spiel in Hannover ist kein Geschenk.
Nö.
Vor allen Dingen muss man sagen, aufgrund der spieltaktischen Voraussetzungen, weil Hannover unter Christian Titz, man kennt das schon aus Magdeburg und so weiter, das ist konsequentes Mann-gegen-Mann-Verteidigen über weiteste Teile des Platzes mit hohem Pressing und damit fast so ein bisschen Kryptonit für Holstein, ne? Das, womit sie am wenigsten zurechtkommen, tatsächlich. Jetzt gegen Stuttgart hat man phasenweise gezeigt, dass man auch hohes Pressing überspielen kann, aber das bleibt über 90 Minuten in der zweiten Liga nachzuweisen.
Immer risikobehaftet.
Ne? Ja. Das wird eine richtige Aufgabe. Hannover jetzt nach dem Magdeburg-Sieg ein bisschen in der Spur wieder, hatten so eine leichte Formdelle mit, ich glaube, zuvor nur einen Sieg aus 5 Spielen. Aber die sind da mit oben dabei, die wollen da auch gerne oben mit dabei sein und für die ist es dann ein Pflichtsieg gegen Holstein, ne?
Ja.
Andererseits ist man in Hannover auch ein bisschen gewahrschaut. Gegen Holstein hat man da nicht immer gut ausgesehen, ne?
Ja, zuletzt gar nicht, ne?
Also vor dem Hinspiel dieser Saison, was Hannover ja 2-1 gewonnen hat hier im Holsteinstadion, aus 4 Spielen 10 Punkte für Holstein. Die letzten beiden Auswärtsspiele in Hannover, Holstein beide gewonnen. 2-1 und 5-1 und dieses 5-1 im Mai 23 waren für Hannover die meisten Gegentore in einem Heimspiel in der zweiten Liga.
Beides die letzten Spiele der Saison, ne?
Genau. Und da, also in Hannover, weiß man, traut man dem Braten nicht so ganz.
Na, ich glaube, das wird auch andernorts so sein, ne? Ja. Weil das war natürlich dann auch am vergangenen Samstag wieder so, dass der gegnerische Trainer Vogel da aus Fürth sagte, er wünscht, was üblich ist in so Pressekonferenzen, natürlich Holstein sportlich weiter viel Erfolg und er glaubt nicht, dass aufgrund des Potenzials, was die Mannschaft oder der Kader bietet, dass Holstein da auf mittelfristig was mit dem Abstieg zu tun hat. Also liebe, nette Worte irgendwo, ne? Aber ich glaube, was die Mehrzahl der Trainerkollegen von Marcel Rapp umtreibt, ist die Sorge, wenn dieser teilweise durchaus konstruktive Spielaufbau und die gestützt auf die stabile Deckung, ne? Wenn sich dann mal vorne aus Versehen mal die Ketchupflasche mal öffnet, ne? Dann haben wir mal ein Problem hier, ne? Und ich glaube, das ist das, was bei vielen gegnerischen Trainern im Hinterkopf mitschwimmt, ne? Also, und das ist unsere Hoffnung, ne? Die Furcht des Gegners und unsere Hoffnung, ne?
Die Furcht des Gegners. Ja, du musst halt aufpassen, dass am Ende dieses, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen den Abstieg spielen, zu einem unglaublich, dass sie.
Ja. Ja, das geht schon. Da gelandet als man sind, denkt, ne?
Dass das nicht nach der Saison gesagt wird. Das ist. Möchte man nicht.
Ja, ist natürlich, kannst jetzt natürlich auch wieder fabulieren, irgendwo Transferphase schlau genutzt oder so, ne? Ja, ich hätte mir jetzt auch ganz ehrlich, also Jakubovic ist cool, vielleicht für die Zukunft, muss ich noch herausstellen, wirkt ja etwas untersetzt, ich will es mal so salopp oder milde formulieren, man könnte auch sagen, irgendwie wirkt er, als wenn er irgendwie ein bisschen 1-2 Kilo zu viel drauf hätte, ist aber, ich habe extra mal nachgefragt, nein, Body Mass Index oder wonach das da bemessen wird, alles wunderbar und toll und er hat eben diese Statur, dann ist gut, weil das, da bringst du ja einen Schwerer aus dem Gleichgewicht, wenn es mal darauf ankommt, dann ist alles richtig, aber ich hätte mir natürlich irgendwie so diese Nummer mit einer, der 20 Tore garantiert, den können wir nicht bezahlen. Ne? Ja, klar, das ist mir auch klar. Den gibt's auch im Moment, glaube ich, gar nicht irgendwie. Aber so einen gestandenen Stürmer irgendwie, irgendwo.
Ja, Hannover hat da im Sommer, hat ja mit Benjamin Schellmann einen guten Stürmer gefunden, ne? Der schon zweistellig steht.
Ja.
Finnischer Nationalspieler.
Ich will ja gar nicht zweistellig, so weit wollen wir ja gar nicht gehen irgendwo. Es wäre so 6, 7, ne, das wäre ja schon.
Du meinst also, das Richtmaß ist mehr als der Abwehrchef.
Ja, genau, daran sollten wir uns orientieren. Vor allem aber auch einer, der vorne vielleicht irgendwie dann nicht nur Speed hat, sondern auch tatsächlich mal Bälle festmachen kann. Phil Harris hat das jetzt gestern gegen VfB Stuttgart in bestimmten Situationen gut gemacht, schnell gelernt, wie man sich gegen so ein Center wie Chabot, der Stuttgarter Abwehrboster, das ist ja eine Kante, das ist ja auch, da freut man sich auch nicht gegen zu spielen, aber da hat er gut gegengehalten und müssen wir nochmal auf den Schiedsrichter Tobias Wels kommen, irgendwo auch da waren manchmal Entscheidungen, wo ich mich gefragt habe, Alter, das muss ja auch so nicht gepfiffen werden, ne? Das könnte man eigentlich auch mal für Holstein pfeifen, ne? Also, aber wie gesagt, das war ja nichts Spielentscheidendes, nein, was da nicht oder doch gepfiffen wurde. Aber das hat der Phil Harris schon ganz gut gemacht. Aber ein Torschuss, ne?
Ja.
Den hat er gut getroffen, ein bisschen zentral.
Ja, genau.
Aber den hat er gut getroffen, war okay. Das war okay. Aber so, und Dennis Undaff sagt nach dem Spiel, der das ist ja ein Typ irgendwo, ne? Also der sagt nach dem Spiel da, weil er wurde zuletzt kritisiert da in Stuttgart, weil er da ein paar Megachancen ausgelassen hatte und das in mehreren Spielen wohl. Und da hat er gesagt, ja, da kann ich gut mit leben, ne? Also wenn ich die Chancen auslasse, das passiert jedem Stürmer, ne? Wichtig ist, dass ich sie überhaupt bekomme, ne? Mhm. Und ist so viel dran, ne? Ist so viel dran.
Kannst ja auch schon in der ersten Halbzeit gegen Holstein mit dem Kopf, völlig freiem Kopfball da besser machen.
Der,
ne?
Der Kopfball, und dann ist eine Vorlage von Führig, ja, glaube ich, ja, wo er, wenn er den Ball normal annimmt, dann steht er 6-7 Meter frei vor der Kiste, und da kann man sich schon drauf verlassen, dass er den dann in aller Regel auch reinschießt, und der rutscht ihm der irgendwie unnatürlich über den Schuh weg oder was weiß ich. Also, aber dann ist er eben in der zweiten Halbzeit da und stochert, da denkt er irgendwie über die Linie. Ne? Ja. Da ist ein super Typ, echt. Ja. Kann man wirklich auch nur raten, den mit zur WM zu nehmen. So einen Typen brauchst du einfach, ne? Das ist der ist so positiv abgezockt irgendwo, ne? Den scheint ja wirklich relativ wenig zu interessieren und hat eben auch eine Qualität, die andere nicht haben. So, und das so, den hätten wir auch gern. Na, aber ich glaube, den kriegen wir im Moment nicht, ne? Bei Nick Woltemade läuft es auch holprig im Moment. Das würde uns auch nicht weiterhelfen irgendwo, ne? Sonst hätten wir da mal die Fühler aufstrecken können per Laie. Ne? So, ja, also was willst du tun? Ne?
Ja, ja.
Es ist schwierig.
Es ist schwierig,
um nochmal auf die Transferphase zu kommen.
Ja, ne? Ist es. Und trotzdem fehlt einem das ja. Und man merkt es jetzt dann vor allen Dingen, wenn dir dann 1, 2 Leute, Bernhardsson, Skripski, brechen.
Ja, bei Skripski muss man immer damit rechnen, ne? Dass mal was passiert. Und wenn er sich verletzt, dann ist es ja meistens auch nicht eine Woche oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist vielleicht auch den geschundenen Muskeln, Knochen, Sehnen des Alters geschuldet irgendwo. Ne? Aber wie positiv eine Routine und Klasse sich auswirken kann, zeigt eben, haben wir schon 10-mal drüber gesprochen, das Beispiel Jonas Meffert, ne? Auch wenn er gestern jetzt nicht der komplett fehlerfreie Aufbauspieler war, kann man vielleicht gegen Stuttgart auch nicht erwarten, aber es zeigt insgesamt, wie viel Mehrwert und Input das für ein so junges Team wie Holstein bringen kann, ne?
Ja.
Und wenn man sich vorstellt, vorne wäre auch noch so einer, der jetzt nicht der Überflieger ist, aber eine gewisse Klasse mitbringt.
Das ist es ja auch bei Meffert gewesen, ne? Er hat Fehlpässe gespielt, er hat auch mal gefoult vor dem Strafraum, so, aber er hat es halt geschafft, als einzige Sechs da diesen zentralen Raum in den allermeisten Fällen zuzumachen. Ne?
Ja.
Und hat ein wunderbares Stellungsspiel, hat da einiges geblockt und ist einfach immer da, auch wenn er jetzt nicht immer in Erscheinung tritt.
Genau.
Aber ist halt so für diese Verdichtung unglaublich wichtig. Ja, das würde ich, also traut man ja auch im Davison oder so im Moment einfach nicht zu.
Nee.
Ne? Da ist es auf einem anderen Niveau. Deswegen ist das unglaublich wichtig. Und da muss sich vorne jetzt irgendwie auch so eine Art Anker herauskristallisieren. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wo das herkommen soll, ehrlicherweise im Moment.
Auch nicht.
Mir fehlt ein bisschen die Fantasie.
Ja.
Aber irgendwo muss der Knoten erstmal gefunden werden, um ihn dann zum Platzen zu bringen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber
ja, das ist der einzige Weg ist, also wie gesagt, Speed haben sie. Das kann eine Waffe sein, wenn man denn vielleicht mal ins Tor schießt und nicht den Torwart prüft oder vorbeiballert. Und kanonieren aus allen Lagen, ne? Einfach so lange und immer wieder, so wie sich eine Chance bietet, draufhalten, ne?
Ja, Wahrscheinlichkeit erhöhen, ne?
Ja,
das ist so ein bisschen das.
Anders geht's nicht, ne?
Genau, du musst es halt versuchen.
Ja.
Wenn du es nicht versuchst, ich glaube, ich habe mal hier schon mal irgendwann dieses berühmte Gretzky-Zitat von Wayne Gretzky, Eishockey-Legende, benutzt. Du vergibst 100% der Chancen, die du dir nicht nimmst.
Ja.
Das ist aphoristisch und phrasig, aber es trifft irgendwie zu, ne?
Ja.
Du musst es halt machen. Es war ja jetzt, vielleicht ist ja dieses Stuttgart-Spiel jetzt mit diesen Chancen, dass du auch gegen so eine Mannschaft dir die Chancen erarbeiten kannst. Vielleicht ist das der wichtige Zwischenschritt auf dem Weg dahin. Und jetzt musst du sie halt machen. Es hilft nichts.
Und du siehst ja, dass selbst ein hochdotierter Klassestürmer wie Dennis Undaff sich nicht zu schade ist, so halb Pike, halb Sohle, irgendwie das Ding, das Runde muss ins Eckige, also oder über die Linie rüber da, ne? Herrgott, nochmal, Mensch, gönnt euch das doch.
Ja.
Was, und jeder soll sich mal dran erinnern, was für ein erhebendes Gefühl das ist, nicht nur, aber auch eben gerade im Profifußball, wenn man sich selbst, die Mannschaft und die Fans beglücken kann, wenn man sich dann zu einem Torjubel Torjubel hinreißen lassen darf.
Das ist ja
wunderbar.
Spiel gegen Fürth, ne? Die einzige richtig positive Aktion, der Ausgleich durch Jonas Meffert, hat das gezeigt. Ne?
Ja.
Er erkennt es, geht da rein und haut das Ding einfach kurze Ecke, halb Mitte, halb war kurze Ecke und das
sehr
Dach.
Anspruchsvoll.
Anspruchsvoll, aber halt auch mit Bock.
Ja, Logo.
Einfach das Ding reinmachen wollen,
ja,
ne?
Genau.
Um dann abzudrehen und zu jubeln. Ja. Das muss der Ansatzpunkt sein.
Kopf freischalten, wenn so wie das geht. Wenn ich jetzt tatsächlich die Gelegenheit hatte, 200-prozentige gehabt habe und ich habe die vergeben, scheiß drauf, ehrlich gesagt, ne? Dann sitzt der Dritte. So muss die Einstellung sein und dann klatzt vielleicht auch. Darauf müssen wir hoffen. Das ist das. Es gibt sonst nichts.
Ja. Denn die Restsaison wird immer weniger, in der du Punkte holen kannst, um das Polster irgendwann sich aufzubauen zur Abstiegszone. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass das alles an diesem Spiel jetzt in Hannover hängt,
aber es werden
immer weniger. Ne?
Mhm.
Und du musst irgendwann ins Punkten kommen. Die ersten beiden Rückrundenspiele mit 4 Punkten waren okay.
Ja.
Jetzt in der Nachbetrachtung die 2 Punkte aus Bielefeld, du hast es angesprochen vorhin, ne? Aber erstmal ist das in Ordnung. Sieg gegen Paderborn, Punkte in Bielefeld, alles okay, aber du musst jetzt Fürth vergessen, hinten runterwerfen und musst in dieses konstante Punkten reinkommen.
Mhm.
Ne? Und du musst dann auch irgendwann konstanter 3 Punkte einfahren, weil diese Unentschieden auf Dauer auch nicht weiterhelfen.
Richtig.
Du musst halt jetzt die Siegquote einfach erhöhen. Es ist leicht gesagt,
ja.
Aber irgendwann ist es sonst wirklich super, super eng.
In der Pädagogik und gerade in der familiären Pädagogik ist ja der Begriff du musst immer ein bisschen negativ besetzt, gerade in der frühkindlichen Phase oder sowas. Ne? Versucht man ja mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, könnte man ja vielleicht, überleg doch mal und bla bla bla, ne? Aber auch da ist dann irgendwann
vorbei.
Also verdammt,
es sind jetzt
du
Gesellen,
musst.
Haben wir ja gelernt.
Genau.
Wir haben ja gelernt, es sind jetzt Gesellen,
ja, du Störche. Musst. Du musst jetzt.
Jetzt hilft nichts.
Nee.
Jetzt kommen die Anforderungen. Jetzt kommt das echte Leben.
Ja.
Kindergarten ist vorbei.
Herrlich.
Kommt das echte Leben.
Ja. Und das kann Spaß machen.
Nur ein
kleiner Tipp.
Definitiv.
Na?
Definitiv. Also, Hannover steht an.
Mach sie.
Ich habe noch eine aus der Kategorie unnütze Statistik der Woche.
Echt?
Um das vielleicht hier nochmal ein bisschen. Und zwar Christian Titz hat 7-mal gegen Holstein gespielt, 4-mal auswärts, 4 Auswärtsspiele in Kiel, alle 4 gewonnen, in 3 Heimspielen gegen Holstein aber nur 1 Punkt geholt. Unter anderem, wir erinnern uns, da verlor er die Zweitligapremiere mit dem HSV 0-3. Und wer erzielte das 1-0 im Volkspark im August 2018?
Na, der Jonas.
Jonas
der
Meffert.
Meffo, ja, mit dem Traumschuss.
So sieht's aus.
Mhm. Ja, und den Punkt, den er in Heimspielen gegen Holstein geholt hat, das war, glaube ich, mit Magdeburg, wenn ich mich da richtig erinnere, in der 95. Minute durch den Rumgestochere da in der Aufstiegssaison von Holstein, wo man auch gedacht hat, oh Gott, das war's jetzt hier oder sowas. Ne?
Insofern nehmen wir das als Silberstreif.
Ja.
Als unnützen Silberstreifen.
Genau, wir greifen alles ab, was möglich ist.
Das machen wir, genau. Ja. Und gucken auf Sonntag, 13:30.
Das muss man gucken.
Hilft nichts. Wir sind auch dabei natürlich mit Live-Ticker, wie gewohnt. Spielbericht, Noten, Statistik, Nachspielzeit-Kommentar, allem drum und dran, alle wichtigen Nachrichten. Natürlich vorher auch schon in unserem Newsletter unter anderem. Jeden Freitag um 11 Uhr geht der raus. WhatsApp-Kanal. Kann man hier auch in den Shownotes finden.
Wir hätten ja noch gerne ein paar Karten verlost fürs Halbfinale, ne? Aber das fällt jetzt ja aus.
Nützt nichts. Leider ja. Aber das ist am Ende der Saison hoffentlich der geringste Wermutstropfen.
So sieht's aus.
Ja. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Uns bleibt ja wirklich nichts anderes. Denn jetzt hat es auch keinen Sinn mehr, groß noch drauf zu hauen. Wir haben jetzt alles, glaube ich, gesagt, was oder vieles gesagt von dem, was an Kritik angebracht ist. Weitere Dinge werden wir dann ja erleben in den kommenden Wochen. Ob da noch weitere Konsequenzen gezogen werden müssen, das wird die nahe Zukunft zeigen. Und jetzt ist erstmal Daumen drücken.
So ist es. Dann, bis dahin, nächste Woche sprechen wir drüber. Dann zwischen Hannover und Schalke.
Ja.
Auch eine interessante Konstellation, je nach Vorzeichen des kommenden Wochenendes.
Im Moment würde man sagen, Duell der Krisenclubs.
Ja, möglich. Wir gucken, was Schalke am Wochenende macht.
Ja.
Auch mit einem Auge hinterher. Erstmal Holstein.
Genau so sieht's aus.
Dann, bis nächste Woche. Bleibt da draußen gesund und kommt weiterhin gut durch den Winter. Nächste Woche hoffentlich mehr Erwärmendes an dieser Stelle.
Ciao, ciao.
Tschüss.